SWR 2.
Welches sind die Momente im Leben, in denen man wirklich etwas lernt? Meist nicht die, in denen man sich unter Zeitdruck Vokabeln ins Hirn trichtet. Echte Bildung, sagt der österreichische Philosoph Konrad Paul Liessmann, braucht vor allem Muße. Liessmann ist Professor für Philosophie und Bildungswissenschaft an der Universität Wien. Er tritt als Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist auf und obwohl er selbst ein vielbeschäftigter Mann ist, spricht er sich immer wieder für mehr Muße aus. Ein Zustand, der allerdings nicht leicht zu erreichen ist, wie er im Gespräch mit Sabine Bitter erläutert.
Herr Liessmann, Muße hat mit Innehalten zu tun. Muße ist zunächst nicht unbedingt produktiv. Muße ist zunächst kontemplativ. Wie machen Sie das persönlich als vielbeschäftigter Mann, nehme ich an? Nehmen Sie sich Muße vor?
Also sich Muße vorzunehmen, Muße einzuplanen, Muße zu organisieren, die Zeiten festzulegen, an denen man Zeit für Muße hat, das würde ja eigentlich der Idee von Muße schon widersprechen. Denn die Idee von Muße wäre ja, sich mit etwas zu beschäftigen, sich auf etwas einzulassen, sich auf etwas zu konzentrieren, aus der Eigendynamik der Sache selbst heraus. Nicht vorgegeben, nicht nach Plänen, sondern wie die Gelegenheit es ergibt. Mir ist schon klar, dass in unserer heutigen Zeit, wo jeder seine vollen Terminkalender hat, dass diese Art von Muße, zu der auch Spontaneität gehören würde, kaum noch möglich ist. In der Tat, es ist leider, würde ich sagen, so, dass wir auch Muße planen müssen, dass wir kämpfen müssen um Zeiten, in denen wir Zeit haben. Wir können uns einfach jetzt mit etwas beschäftigen, was nicht unter diesen Parametern des Drucks, des Erfolgs, der Ergebnisorientiertheit und der Effizienz steht. Und das wären die Charakteristika von Tätigkeiten, und das sind keine sinnlosen Tätigkeiten. Es ist auch nicht leerer Müßiggang, es ist nicht das Nichtstun, sondern es ist eine Tätigkeit, die man um ihrer selbst willen betreibt und nicht um in vorgegebenen Zeiten bestimmte Ziele zu erreichen.
Das heißt aber, Sie persönlich schreiben sich auch sowas in die Agenda ein, zum Beispiel eben ein sogenanntes Zeitfenster, und Sie warten nicht darauf, bis die Muße Sie überkommt.
Auch ich versuche mir hin und wieder Halbtage frei zu halten und dann zu sehen, was passiert.
Was machen Sie dann?
Mal schreibe einen Text, den ich schreiben kann, aber nicht schreiben muss, den ich schreibe, weil es mich selbst dazu drängt. Mal versuche ich sozusagen in die Natur zu gehen, mit dem Rad zu fahren, die Gedanken schweifen zu lassen. Mal leiste ich mir den Luxus, an so einem Tag tatsächlich meine Tätigkeit vom Wetter abhängig zu machen. Wenn es schön ist, raus, wenn es regnet, ran an ein bislang noch nicht gelesenes Buch. Das wäre ja sozusagen das Entscheidende, dass es keine vorgegebenen Ziele gibt, dass es keine Pläne gibt. Gäbe es Pläne, wäre es keine Muße.
Wie merken Sie, dass Sie zu wenig Muße haben?
Man wird hektisch, man fühlt sich ständig unter Druck, man hat das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben, man hat auch das Gefühl, zu viele Angebote zu haben, zu viele Optionen. An einem Abend, da gäbe es so viel zu tun. 2 Filme müssen eigentlich gesehen werden. Gleichzeitig gibt es in Wien sicher 2 Opernaufführungen, 3 Theaterstücke, 2 Vernissagen und 17 Lesungen, wo man eigentlich dort sein sollte. Wenn man dieses Gefühl hat, was immer man tut, man versäumt so viel anderes, das ist ein deutlicher Indikator dafür, dass man keine Muße hat.
Das heißt, wenn Sie dieses Gefühl haben, dann können Sie auch mal was sausen lassen.
Wir sind umzingelt von unzähligen Möglichkeiten und jede dieser Möglichkeiten stellt auch so etwas wie einen Imperativ dar. Das heißt also, was uns angeboten wird, will auch konsumiert werden. Und das bedeutet, dass jeder Mensch aktuell auch unter dem Gefühl leidet, er versäumt so viel. Es gibt so viele Gelegenheiten, die er nicht nützen kann. So viele Orte, an denen er noch nicht war. So viele Menschen, die er kennenlernen könnte, die er noch nicht kennengelernt hat. Und das erzeugt natürlich einen unglaublichen Druck des permanent bereit sein Müssens, wenigstens einige wenige und wenn möglich, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele dieser Möglichkeiten zu ergreifen. Wenn man sich um das alles nicht mehr kümmern will, sondern sagt, konzentriere mich auf eine Sache, eine Gelegenheit, einen Abend, einen Menschen, heißt das gleichzeitig, man muss unzählige dieser anderen Möglichkeiten wie Sie so schön formuliert haben, sausen lassen, zu sagen, nein, heute will ich lieber ein Buch lesen oder den Vortrag werde ich lieber nicht halten, denn es ist schönes Wetter und da gehe ich lieber Radfahren.
Muße ist eine alte Tugend, könnte man sagen, aus philosophischer Sicht. Wie bestimmen Sie Muße?
Das ist eine Lebensform gewesen einmal. Und zwar war diese Lebensform ja genau bestimmt durch die Abwesenheit von zweckorientierter Arbeitstätigkeit. Das ist ja ganz interessant, dass im Griechischen und Lateinischen die Grundworte für unsere Tätigkeit die Beschreibung der Muße war, also das Kolle oder Otium. Das, was der Mensch eigentlich tun sollte, in Freiheit souverän über seine Zeit, seine Möglichkeiten verfügen. Und die Arbeit, zu der wir gezwungen sind, sind gleichsam als Negation dieser Muße aufgefasst worden. Negotium ist die Arbeit, die Nicht-Muße. Das heißt also, die Muße war eigentlich die Zeit, in der man durchaus interessiert, kontemplativ, erkennend mit der Welt umgegangen ist. Die Arbeit war die Zeit, in der man bestimmten Notwendigkeiten unterlag. Arbeit ist immer gekennzeichnet, nicht nur von diesem biblischen Fluch, sondern von Sachzwängen. Man ist eingebettet in ganz bestimmte Vorgaben, man muss Ziele erreichen, man muss Sollvorstellungen genügen, während Muße ist dadurch gekennzeichnet, dass ich selber souverän darüber verfüge, wann ich was tun will, wie ich mich zur Welt verhalten will. Friedrich Nietzsche hat schon festgestellt, dass sich seit der Industrialisierung, seit dem 19. Jahrhundert, das Verhältnis von Arbeit und Muße umgedreht hat. Sehr lange galt die Muße als das eigentliche Ideal, so wie wir leben sollten, weil eben durch freie Souveränität über die Zeit gekennzeichnet und die Arbeit als, na, sagen wir mal, etwas, was man hinnehmen muss, weil es nicht anders geht. Seit dem 19. Jahrhundert dreht sich das um. Die Arbeit wird zum eigentlichen Ideal. Wir organisieren alle unsere Lebensprozesse als Arbeitsprozesse. Sogar die Liebe, ein Inbegriff des Ausdrucks einer freien Interaktion zwischen Menschen war, wird jetzt umdefiniert zur Beziehungsarbeit. Nicht einmal hier ist mehr Freiheit und Muße zugelassen, sodass die Arbeit, wie Nietzsche formulierte, das gute Gewissen auf ihrer Seite hat. Und jeder, der noch den Anspruch auf Muße hat, sich eigentlich rechtfertigen muss. Man kann nicht sagen, man geht einfach spazieren, um eine Landschaft zu genießen, seine Gedanken schweifen zu lassen oder einfach um nichts zu tun, sondern heute muss man sagen, man geht spazieren, um sich zu regenerieren, um sich zu erholen, damit man in der Arbeit dann wieder umso besser funktioniert.
Herr Liesmann, viele Menschen fühlen sich getrieben, Sie haben es angesprochen, werden von Stress und Überforderung gebeutelt, müssen auch noch an ihren Beziehungen arbeiten. Sie sind ein Verfechter von Muße, aber auch nicht ganz ohne Absicht. Sie sehen nämlich einen Zusammenhang zwischen Muße und echter Bildung. Das verblüfft ja auch ein bisschen. Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen?
Nein, das hängt schon etymologisch ganz urtümlich hier zusammen. Das griechische Wort für Muse, Skolé, ist ja gleichzeitig das Stammwort unserer Schule. Dahinter steckt der Gedanke, dass die Bildung im Sinne jetzt von Erwerb von Erkenntnis, Erwerb von Wissen und Weisheit, auch Bildung des Körpers, Pflege seiner selbst, ein angemessener Umgang mit sich selbst, also alles das, was das antike Ideal der Bildung ausmachte, dass das etwas hätte sein sollen, was eigentlich seinen Zweck in sich trägt und was nicht jetzt angeeignet wird als Summe von Kompetenzen oder Qualifikationen, um irgendwelchen anderen Zwecken zu dienen, dem Arbeitsmarkt, dem Job, der Karriere, der Einkommenssteigerung etc. 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 In dem Moment, wo ich sage, dass Bildung eigentlich die Ausbildung und Entfaltung der inneren Möglichkeiten eines Menschen darstellt, aus seinen innersten Beweggründen her und nicht fremdbestimmt von sozialen, ökonomischen, politischen oder sonstigen Erfordernissen, ist das etwas, was nur in Muße geschehen kann. Denn diese Bildung braucht genau jene Freiheit und jenen freien Umgang mit der Zeit, der gleichzeitig charakteristisch ist für die Muße. Nehmen wir ein Beispiel. Aus welchen Gründen auch immer interessiert ein Mensch sich, sagen wir, für Literatur und er liest einen Roman. Und er beschäftigt sich damit und er bekommt Lust, etwas mehr über diesen Autor zu erfahren, was hat er sonst noch geschrieben. Er empfindet diese Art von Literatur als Bereicherung für sein Leben. Er kann sich hineinversetzen in diese erzählte fremde Welt. Einerseits trägt das bei zu seinem Bildungsprozess. Auf der anderen Seite, wenn man sich so einer Sache überlassen kann, ist das das Kennzeichen von Muße. Wie sieht das heute aus? Heute sagt man, der Roman als solcher ist uninteressant. Worum es geht, ist eine Lesekompetenz zu erwerben, die es erlaubt, sehr schnell sehr viel unterschiedliche Informationen zu selektieren und zu bewerten, um in den für den Beruf entsprechenden Kommunikationsprozessen die bestmöglichen optimierten Ergebnisse zu erzielen. Daran, da sehen Sie schon genau den Unterschied zwischen Muße auf der einen Seite, unserer Hektik auf der anderen Seite, zwischen Bildung auf der einen Seite und Qualifikations- und Kompetenztraining auf der anderen Seite.
Sie plädieren für die humanistische Ausrichtung der Bildung. Wann ist ein Mensch aus Ihrer Sicht humanistisch gebildet?
Ich denke, die Zeit dieses humanistischen Ideals ist vorbei. Wir können uns nur noch an diese Zeit erinnern, um vielleicht unsere eigene Gegenwart ein bisschen schärfer in den Blick zu bekommen. Wir sprechen zwar davon, dass Bildungsprozesse natürlich nicht abgeschlossen sind, nach 2 Jahren, nach 4 Jahren, nach 6 Jahren. Wir sprechen vom lebensbegleitenden Lernen, meinen aber damit immer nur Phasen der Qualifikation, um uns für die Arbeitsmärkte zu optimieren. Wir meinen damit nicht, dass Bildungsprozesse deshalb nicht abgeschlossen werden können, weil der Mensch, solange er lebt, sich verändern kann, was Neues kennenlernen kann, sich für neue Dinge interessieren kann, sich neugierig überlassen kann. Das ist das eine. Das andere ist, zumindest die humanistische Bildung im Sinne von Goethe, Schiller, Humboldt, Schleiermacher und anderen großen Theoretikern dieses Ideals, hatte ja in der Tat den Humanismus insoweit ernst genommen, als man in der griechisch-römischen Antike gleichsam eine Vorbildkultur sah, nicht weil dort alles ideal gewesen wäre, sondern weil man der Ansicht war, dass in dieser Kultur die Grundprobleme des Menschen in einer beispielhaften Art und Weise in den Mythen, in den Tragödien, in den philosophischen Texten, in den Texten der Rechtskultur und der Politik in einer beispielhaften Art und Weise dargelegt worden war, sodass man, was ja der Anspruch des Humanismus war, die Erkenntnis dessen, was es heißt, Mensch zu sein, dort in einer Weise studieren konnte, wie in keinem anderen zur Verfügung stehenden Kontext, wie in keiner anderen Kultur. Und das ist in den Zeiten, in denen wir leben, natürlich nicht mehr haltbar. Obwohl der Gedanke, dass Menschen ja nicht alles wissen können und nicht alles kennenlernen können und nicht alles studieren können und wir deshalb exemplarisch lernen müssen, das klingt ja durchaus modern. Und das ist auch genau der Gedanke, der dahinter steckt. Die Humboldts humanistische Bildung war gekennzeichnet von dieser Vorstellung, wir müssen etwas exemplarisch lernen, beispielhaft. Aber an welchen Beispielen lohnt es sich, etwas zu lernen? Doch nur an jenen Beispielen, die tatsächlich etwas Wesentliches zusammenfassen, das Wesentliches zur Anschauung und zur Darstellung bringen. Und wir führen nicht mehr die Debatte, welche beispielhafte Dokumente der Literatur, der Musik, der Kunst, der Wissenschaft, der Politik gibt es, an denen sich etwas lernen lässt über uns selbst, sondern wir oszillieren so zwischen der rhetorischen Geste exemplarisch lernen und in Wirklichkeit trauen wir uns nicht mehr irgendwas vorzugeben, was gelernt werden soll und flüchten uns in Kompetenzen, denn hier begnüge ich mich damit, dass jemand irgendwelche Fähigkeiten entwickelt.
Herr Liesmann, Sie stellen ja auch fest, dass gerade diese Art zu Erkenntnissen zu kommen, gerade in den Bildungseinrichtungen wie der Schule oder den Universitäten zu kurz kommt. Ließe sich das ändern?
Das wäre gar kein großes Problem. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum Orte, die die Idee der Muse ja noch im Namen tragen, wie die Schule, ja, warum diese Orte organisiert werden müssen wie Fabriken. Ich sehe es nicht ein. Ich sehe es nicht ein, warum solch eine Gesellschaft es sich nicht leisten können soll, zu sagen, gerade in jener Phase des Heranwachsens, der Bildung und der Ausbildung, was darum geht, dass junge Menschen sich in der Welt orientieren, etwas kennenlernen, dass man dort nicht die Freiheit als zentrales Prinzip solcher Bildungsprozesse implementiert. Ich sehe es nicht ein, warum wir sozusagen diese strikten 3-Jahrespläne für Studien haben müssen mit modularisierten Studiengängen, wo alles vorgegeben ist, als wäre es eine Katastrophe für die reichste aller je existierenden Gesellschaften, wenn ein junger Mensch statt 3 Jahren 5 Jahre für ein Studium braucht. Es ist nur Ausdruck dieses pathologischen Selbstzwangs, den wir uns auferlegt haben, alles zu ökonomisieren, alles dem Effizienzgebot zu unterstellen, alles, alle Lebensbereiche, von der Liebe bis zur Arbeit, von sozialen Tätigkeiten bis zur Wissenschaft, diesem einen Arbeitsbegriff zu unterlegen, Leistung in der Zeiteinheit. Da ist er natürlich für Freiheit, für Muße, für wirkliche Neugier, für wirkliche Kreativität kein Platz mehr.
Wenn nun an Universitäten, wie Sie sagen, eben auch diese eigentliche Geistesarbeit vernachlässigt wird, können Sie das jetzt zum Beispiel als Professor ein Stück weit ändern?
Man unterliegt natürlich dem Trend der Zeit, man unterliegt den Organisationsformen, die sich jetzt eingebürgert haben. Die Universitäten haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten gravierend gewandelt. Wichtig ist ja nicht mehr, was jemand denkt, sondern wie viel Drittmittel er requiriert. Also auch hier dreht sich alles um Geld und um messbare Effizienz. Wichtig ist nicht, dass jemand vielleicht, so wie Immanuel Kant, sich 10 Jahre Zeit lässt, um dann eines der entscheidendsten Bücher der Weltgeschichte zu schreiben, sondern wichtig ist, wie viele Artikel man pro Monat produziert. Das heißt also, diese ganze Atmosphäre des Zählens, des Quantifizierens, des Outputs kennzeichnet natürlich die Universitäten. Niemand, der in dieser Institution arbeiten will, kann sich dem entziehen, weil genau danach wird man ja bewertet. Davon hängen Karrieren ab. Als Professor hat man natürlich bis zu einem gewissen Grad noch Freiheiten und Freiräume und kann es sich vielleicht leisten, manche Dinge intensiver zu machen, als der Studienplan es vorsieht, über manche Dinge großzügiger hinwegzusehen, als der Studienplan es vorsieht. Und man kann vielleicht sich auch mal den Luxus leisten, etwas anzubieten für interessierte Studenten, das in keinem Studienplan steht. Und dann wird man aber auch merken, wie schwierig das ist, weil natürlich auch die Studenten und Studentinnen genauso unter diesem Parameter der Effizienz stehen und genau sich überlegen müssen, was brauchen sie, wofür gibt es ECTS-Punkte, wie müssen sie ihren Alltag organisieren, damit sie möglichst zeitgerecht mit ihren Aufgaben fertig werden. Und ob da dann noch Zeit bleibt, sich einer Sache zu widmen, die interessant wäre, aber für die es sozusagen keine der üblichen Belohnungen gibt, das ist schon sehr, sehr schwer.
Herr Liesmann, Sie haben es angesprochen, diese Strukturen eben zum Beispiel an der Universität, aber auch an den Schulen drängen einen eben auch dazu, in diesem Raster zu funktionieren. Wenn wir jetzt wieder in den anderen Alltag zurückgehen, auch da ist die Betriebsamkeit ja groß, der Druck, beruflich erfolgreich zu sein, sozial anerkannt, gesundheitlich belastbar, man macht sich fit. Für den Arbeitsmarkt zum Beispiel ist ja auch so eine Formulierung, man will auf dem Markt der Eitelkeiten begehrenswert sein, aber man kommt eigentlich nicht mehr zum Nachdenken. Der Alltag schleift diese Bereitschaft ab, über wichtige oder wesentliche Fragen des Lebens nachzudenken. Warum ist das eigentlich so schwer?
Also ich denke, dass das bis zu einem gewissen Grad natürlich auch gewollt ist. Es ist nicht schwer, sondern es ist gewollt in dem Sinne, dass man sagen kann, sich durch diese Ansprüche des Alltags verpflichtet zu fühlen, Termine zu erfüllen, sich zu produzieren, konkurrenzfähig zu sein, hat auch den Vorteil, nicht über sich nachdenken zu müssen. Es ist auch ein Ablenkungsmanöver. Über sich nachdenken zu müssen oder nachdenken zu können, bedeutet ja immer auch einen unsicheren Boden begehen. Man würde vielleicht sogar drauf kommen, dass das Leben, wie man es bisher geführt hat, dass da wesentliche Aspekte fehlen, dass da viel Unbefriedigendes auch dabei ist, dass da sehr vieles dabei ist, was nur Fassade ist, was hohl ist, was schal ist. Wer will das schon gerne von sich selbst sagen? Das ist doch besser, man lenkt sich ab und stürzt sich in den nächsten Termin. Das ist das eine. Das andere, denke ich, Muse heißt ja nicht nur über sich nachdenken, heißt ja nicht nur Zeit zu haben, vor sich selbst verständlicher zu werden, also ein bisschen Selbsterkenntnis zu gewinnen, sondern ich denke, ein ganz wesentlicher Aspekt der Muse, das vergessen wir, besteht ja in der Fähigkeit, sich auf etwas anderes so einzulassen, dass man die Eigengesetzlichkeit, die Eigendynamik, den eigenen Charakter des anderen, egal ob das jetzt ein Kunstwerk ist, ob das ein Stück Natur ist, ob das ein Mensch ist, dass man das respektiert und sich gleichsam dem unterordnet. Jeder kennt doch das beglückende Gefühl, das entsteht, wenn ich mich einer Lektüre zum Beispiel oder der sinnenden Betrachtung eines Gemäldes oder einer Ausstellung überantworten kann, überlassen kann, mich selbst dabei ganz vergesse, aber gleichzeitig auch alles um mich herum vergesse, sondern versuche also wirklich meine Konzentration, meinen Geist dieser Sache zu widmen, weil sie es verdient. Was wir verlernen ist, ich würde es mal ganz pathetisch formulieren, den Dingen ihren Respekt zu erweisen. Sie sind für uns nur so lange interessant, solange sie ihren Nutzen erfüllen. Und die meisten Dinge werden gar nicht mehr um ihrer selbst willen wahrgenommen, sondern einfach nur funktional eingesetzt. Und das trifft dann vor allem die Dinge, die sozusagen als Inbegriff gelten können für eine Beschäftigung in der Muse, etwa die Kunst, das Schöne, die Natur um ihrer selbst willen oder auch die Pflege von Beziehungen, von Freundschaften, von Kommunikation, von erotischen Beziehungen in ihrer Eigendynamik. Alles wird bei uns sofort unter fremdbestimmte Zielsetzungen gesetzt und das ist schade, denn es entgeht uns da, glaube ich, doch ganz eine wichtige Erfahrung, was es heißt, die Dinge, die Menschen, die Natur, die Kunst in ihrer Eigenwertigkeit zu sehen und nicht deshalb in eine Ausstellungseröffnung zu gehen, weil man bei einer Vernissage eben gesehen werden muss und wenn man dort wieder interessante Kontakte knüpfen kann, wenn man sich wieder mit irgendwelchen Galeristen, Managern oder sonst jemanden vernetzen kann, sondern einmal dorthin zu gehen, um die Dinge zu betrachten, um deren Willen das Ganze inszeniert wird, nämlich die Kunstwerke. Das wäre doch auch mal eine Alternative, oder?
Andererseits, Herr Liesmann, könnte man auch einwenden, in einer Zeit der Krise interessieren sich mehr Menschen für grundlegende Lebensfragen, auch für moralische Fragen. Denken Sie nicht, dass es da auch so eine Rückkehr zu dieser Art der Betrachtung oder eben Muse gibt?
Es stimmt, dass in Zeiten der Krise natürlich sehr viele Dinge wieder in den Mittelpunkt des Interesses rücken, die uns fragwürdig geworden sind durch die Krise, die vorher irgendwie selbstverständlich waren oder nicht nachgefragt worden sind. Und es stimmt, dass in Zeiten der Krise auch wieder mehr Menschen die Bereitschaft haben, über grundlegende Dinge nachzudenken. Wie unsere Gesellschaft funktionieren soll, wie unser Wirtschaftssystem funktionieren soll, was die eigentlichen entscheidenden Werte sind, ja? Ob nicht die Blase, die so alle 4 Jahre jetzt auf den Aktienmärkten platzt, nicht auch eine Metapher ist für unser Leben schlechthin. Ja? Vielleicht ist das Ganze tatsächlich nur so ein Art geistiges Pyramidenspiel, das wir hier spielen und dann platzt es irgendwann einmal. Das sehe ich sehr wohl. Auf der anderen Seite ist dieses Nachdenken natürlich von der Krise selber indiziert. Das heißt, steht auch unter dem Druck, etwas beitragen zu müssen, die Krise zu lösen. Es ist eine andere Form des Nachdenkens als die in einer kontemplativen, musischen Situation. Ja, dieses Nachdenken hatte auch so ein bisschen auch dann auch hin und wieder so panikartige Züge. Wir müssen schnell zu einer Lösung finden. Ja, wir können nicht mehr so weiter. Denken Sie an diese ganzen Aufrufe, die uns dann erreichen. Ja, wenn wir so weiter tun, dann bricht alles zusammen. Wir müssen uns radikal und so schnell als möglich ändern. Das ist nicht Muse, das ist nicht Kontemplation. Das hat so ein bisschen den Hauch von Angst und Panik, der hier mitschwingt. Und wenn Krisenzeiten genützt werden würden zum Innehalten, zu sagen, in diesen Bereichen wollen wir mal in Ruhe nachdenken, ob wir hier so weiter tun wollen, ja, dann wären Krisenzeiten auch ein Potenzial für ein durch Muse gekennzeichnetes Reflektieren und Nachdenken. Aber Sie wissen alle, wie das ausgeht. Wenn jemand so einen Vorschlag macht, sei es was gesellschaftliche Reformen betrifft, sei es vor allem was den Umgang mit Ökonomien betrifft, dann wird man sofort hören, ja, wenn wir jetzt innehalten und nachdenken, dann machen es die anderen, gewinnen einen Wettbewerbsvorteil und wir hintenher, das können wir uns nicht leisten. Einer der schlimmsten Sätze unserer Zeit lautet, Nachdenken können wir uns nicht leisten, denn dann verlieren wir womöglich einen Wettbewerbsvorsprung.
Sie sagen ja, Herr Liesmann, wir könnten uns ein ganz anderes Leben leisten. Sie nennen auch Beispiele, eben die Medizin hilft uns, so lange zu leben wie noch nie. Viele technische Geräte nehmen uns viel Arbeit ab, die Produktivität ist sehr hoch. Wie ließe sich dieses andere Leben, das wir uns leisten könnten, im Alltag konkret umsetzen?
Bertrand Russell hat schon vor knapp einem Jahrhundert darauf hingewiesen, wie seltsam es ist, dass wir auf der einen Seite unglaubliches Arsenal an Maschinen und Automaten entwickelt haben, die uns nahezu alle Arbeit abnehmen. Und trotzdem hat keiner von uns das Gefühl, deshalb mehr Zeit zu haben, deshalb freier zu sein. Obwohl das ja ursprünglich die Idee der Industrialisierung war. Nicht? Die Idee war ja, körperliche Arbeit so weit als möglich durch maschinelle Arbeit zu ersetzen. Die Idee war, Maschinen wesentlich effizienter und wesentlich kostengünstiger herstellen zu lassen. Die Idee war, den Menschen dadurch natürlich vom Fluch der Arbeit zu befreien und ihm die Zeit zu geben, nach der man sich immer schon gesehnt hat, die Zeit zu geben, das zu tun, wonach ihm ist. Ja? Wir können uns gar nicht mal vorstellen, was hieße denn das eigentlich? Was hieße es eigentlich, sozusagen in einer Situation zu sein, wo alle unsere materiellen Bedürfnisse mehr oder weniger abgesichert sind, wo wir keine Angst um unser alltägliches Brot haben müssen, wo wir nicht im Schweiße unseres Angesichts dieses Brot verdienen müssen? Was tun wir dann eigentlich? Die Antike, zum Teil auch das Mittelalter, christlich verbrämt, kannte noch Vorstellungen eines ganz anderen Lebens. Sich ein ganzes Leben lang mit einem einzigen Buch zu beschäftigen, was für einen mittelalterlichen Mönch selbstverständlich war. Er las ein Leben lang die Bibel und das reichte ihm. Das erscheint uns vollkommen absurd zu sein. Oder wie Aristoteles formulierte, eine kontemplative Existenz zu führen und sein Leben damit zuzubringen, neugierig, erkennend, die Welt zu betrachten, zu durchdringen, zu erforschen, aber ohne daraus einen bestimmten Nutzen zu ziehen, erscheint uns ja fast schon blasphemisch zu sein. Was hieße es, unter diesem Gesichtspunkt zum Beispiel zu reisen, wo es nicht darum geht, gute Geschäfte zu machen in der Fremde, sondern die Fremde als Fremde wahrnehmen zu können. Was hieße es, unter diesen Bedingungen Naturerfahrungen machen zu können, wo es nicht darum geht, in 2 Wochen Meeresstand sich zu regenerieren und fit für den Job zu machen, sondern wirklich einmal das Auge schweifen zu lassen und zu sehen, was zu sehen ist, zu hören, was zu hören ist. Hören wir überhaupt noch das Meeresrauschen? Nein, denn wir haben ja ohnehin die Kopfhörer im Ohr und lernen wahrscheinlich irgendeine Lektion oder lassen uns von Musik berieseln, weil wir das, was uns umgibt, was unsere Welt ist, offensichtlich nicht mehr ertragen. Das wäre doch das Interessante. Und das wären Möglichkeiten, die unsere technische Ausstattung uns durchaus zur Verfügung stellen würde, dass wir wieder Zeit für uns und unsere Welt bekommen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.